Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie. Ja, das sind wir.
Ich freue mich schon wieder auf den Frühling. Ich sag's, wie es ist.
Ach ja, bitte. Erzähl mir mehr.
Frühling, draußen sitzen, Frühlingsgefühle, die Menschen bei Tinder-Dates beobachten. Großartig, ich freue mich schon wieder drauf.
Glaubst du, kurze Frage, in der Corona-Zeit, oh Gott, dass viele betrogen haben?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass mehr Seitensprünge aufgeflogen sind. Weil man war öfter daheim, man hat eigentlich eher Zugang gehabt zum Handy, man hat den Partner oft am Handy beobachten können, also ich glaube, vielleicht so Affären gestartet, glaube ich eher nicht, aber ich glaube, dass viele Sachen aufgeflogen sind.
Aber ich habe was Arges gehört, und zwar, ich meine, das ist jetzt schon wieder aus dem Nähkästchen geplaudert, aber eine Person in dem Umfeld meiner Mutter ist Rezeptionistin in einem Stundenhotel, die sich ihre Pension damit aufbessert. Und die hat gesagt, dass sie offen hatten und dass sie ganz viele Business-Meetings, unter Anführungszeichen,
echt?
Im Hotel hatten. Von halt, das sind halt Langzeitaffären, die kennt sie halt auch schon.
Oh und Gott.
Halt auch andere. Also da gibt es halt auch was Professionelles in dem Stundenhotel. Es ist ein sehr bekanntes Stundenhotel im ersten Bezirk. Sehr orientalisch angehaucht. Und da wurde mir das zugeflüstert.
Ich finde es cool, dass du wen kennst, der dort arbeitet. Das ist ein absolutes Kultetablissement, wenn man das mal kurz erwähnen darf.
Ja, ist es, aber ich fand es echt verrückt. Ich meine, ich habe mir dann gedacht, zuerst ist das Corona-konform, aber anscheinend ist das Corona-konform. Und das Zweite, was ich mir gedacht habe, so, was erzählen die zu Hause?
Das ist immer die Frage, was erzählt man daheim? Was erzählt man, wenn man fremd geht? Oder was erzählt man nicht, wenn man fremd geht?
Mir hat mal eine Prostituierte erzählt, dass die meisten Kunden, die sie hat, sind am Nachmittag.
Ja, weil es doch nicht so auffällt wahrscheinlich.
Ja, zu Mittagspausen und Nachmittag nach der Arbeit, noch schnell.
Also das Thema Fremdgehen ist was, das fasziniert mich und stoßt mich gleichzeitig unglaublich ab und das gleichermaßen tatsächlich. Ich finde es wahnsinnig interessant und ich glaube, dass ich mittlerweile in meinen Ansichten nicht mehr so radikal bin wie früher. Weil ich glaube, es kann, je älter man ist, je länger man zusammen ist, ich glaube, keiner ist in Wahrheit davor gefeit, niemand. Aber es gibt ja trotzdem irgendwie so Rahmenbedingungen, da ist es, sage ich mal, nachvollziehbar und es gibt Rahmenbedingungen, da ist es nicht nachvollziehbar.
Ja, ich habe ja dieses, jetzt komme ich wieder mit meinen Büchertipps, aber ich habe ja vor einiger Zeit auf einen Blink gehört und dann dieses Buch vorgestellt, dieses Hölle im Kopf, also Himmel auf Erden, Hölle auf Kopf, Sexualität erleben, erklärt, bla. Und das habe ich mir dann aufgrund des Blinks, weil ich das so gut fand, habe ich mir das Buch gekauft und das lese ich ja zurzeit gerade. Und da ist es auch drinnen, da wird das auch thematisiert, wie weit können wir monogam sein oder wollen wir monogam sein und ob sozusagen sich das Interesse am Gegenüber abnutzen kann. Und dieser Sexualforscher, ich meine, da gibt es wahrscheinlich tausende andere Gegenstudien, aber dieser Sexualforscher sagt, dass sich das Abnutzen von jemandem, das funktioniert so nicht. Die Neugierde muss halt natürlich trotzdem immer befüttert werden. Und das sind aber beide Parts dafür zuständig, dass die Beziehung am Leben erhalten bleibt.
Ja.
Und dieses sich halt neugierig immer wieder neue Sachen ausprobieren, zusammen neue Ziele setzen, neue Dinge, das ist halt das, was das befeuert. Und wenn das halt aber wegfällt, wird halt das, was gesucht wird oder gebraucht wird, woanders gesucht und gefunden.
Ja.
Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe mir gedacht, so, das stimmt. Nämlich, was war halt zum Beispiel bei mir damals so auslösende Momente? Ich habe ja meinen Ex-Freund betrogen und da hat mir einfach was in der Beziehung gefehlt, was ich eben halt auch nicht kommuniziert habe, weil ich auch gewusst habe irgendwo, dass ich das in der Beziehung nicht finden werde und nicht in dieser Beziehung glücklich war, weil mich davor gescheut habe, sie zu verlassen. Und dann halt diesen sehr räudigen Weg, wenn ich ihn jetzt so sagen darf, gewählt habe. Weil das auch der einfache Weg ist. Für viele. Aber ich meine, ich war auch damals sehr jung. Also ich denke mir, dann kommt man mit dem Alter auf andere Sachen. Aber ich glaube, es fehlt einem was. Und ich habe das bei einer unserer Zuhörerinnen, hat mir das ja auch geschrieben, dass sie halt einen Typen, mit dem sie schreibt, weil er ihr diese Aufmerksamkeit schenkt und die von ihrem Partner halt nicht da ist. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, das Problem ist aber, so beginnt es halt irgendwie.
Ja, ich glaube auch, dass es so beginnt. Ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten durchs Handy sehr viel vielfältiger und einfacher geworden sind. Mhm. Weil früher, ja, du konntest dich anmelden, abmelden, Fake-Profile erstellen, keine Ahnung. Die Möglichkeiten waren früher nicht da. Du hast entweder hat da irgendwer ein Foto zugesteckt und du hast es in einem Buch versteckt und es ist irgendwann mal aufgetaucht oder Liebesbriefe oder sonst irgendwas. Also da sind wir momentan von den Möglichkeiten her sicher schon extrem, extrem weit, was diese sneaky Behavior befeuern kann. Ich finde halt immer so, dieses Thema Fremdgehen, ist, es wird halt wirklich sehr schwarz-weiß gehandhabt und ich glaube, ich habe es auch sehr lang sehr schwarz-weiß gesehen, weil ich finde auf der einen Seite, man muss ein bisschen ausholen, ich finde, man erwartet sich von einem Partner einfach so wahnsinnig viel heutzutage. Also der muss alles sein, der muss dein bester Freund sein und der muss dein heißester Liebhaber sein und er muss gut ausschauen und er muss dich glücklich machen und er muss dich zum Lachen bringen. Und er soll nebenbei nur erfolgreich in seinem Job sein und er soll ja nur cool mit Kindern umgehen oder keine Ahnung, was man sich halt gerade erträumt von der anderen Person. Und all diese Dinge soll ja Partner irgendwie erfüllen. Und wenn da eine Sache abgeht, dann schießt man sich halt auf diese eine Sache ein und man versucht es halt irgendwo anders zu holen. Und ich finde, es ist, wie du sagst, es ist ein leichter Ausweg, eine Affäre zu suchen. Ich finde, was so interessant bei diesem Thema Fremdgehen ist, wir haben ja einige Male schon von Zuhörerinnen auch geschrieben, kriegt eben diese Nachrichten wie, ja, wir haben schon so lange eine Affäre und er sagt, er verlässt seine Familie jetzt für mich und er tut es nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man eine Affäre hat, bleibt man meistens eine Affäre, oder?
Ja, also ich tue mir das schwer, das zu verallgemeinern, weil es wird, wenn wir das jetzt sagen, wird es immer eine Ausnahme geben. Das ist immer so. Also von dem her, Ding, ich glaube aber halt, es kommt halt echt drauf an, was dem Menschen fehlt. Wenn zum Beispiel der sagt, ich kriege alles von meiner, sagen wir jetzt mal, Ehefrau, Familie, was ich mir träume, nur meine sexuellen Bedürfnisse, weil die den Rahmen der Beziehung sprengen, irgendwie hole ich mir woanders. Dann glaube ich, bleibt es eine Affäre. Mhm. Ich glaube aber, wenn jemand in Wahrheit sich Nähe und Vertrauen sucht und die Beziehung, also die Ehe, nur noch mehr wegen den Kindern da ist, kann das sehr wohl dazu kommen, wenn die Kinder ausziehen, dass diese Person sich für die Affäre entscheidet.
Ja, das kann sein. Also wenn man wirklich dann schon so weit mit der Person abgeschlossen hat eigentlich, dass man schon eher eine neue Beziehung anfängt mit wem anderen. Ja,
voll. Also ich meine, ich habe das, was ich gelesen habe in dem Buch eben auch, was ich ganz interessant finde, ist ja oft dieser Fall so, Frau, Mann haben keinen Sex, Mann beschwert sich, wir haben keinen Sex mehr, Frau sagt, ja, wir haben ja keine Gespräche und das nicht und das braucht es für mich, um Sex zu haben. Und da hat der Psychologe, also dieser Sexualtherapeut auch gesagt, dass sich die beiden auf ganz kleine Punkte da eigentlich einschießen, weil Männer definieren oft, für die ist Sex, kommt dann die Nähe und für Frauen, die brauchen die Nähe, bevor sie Sex haben. Und eigentlich müsste man sich mal, es geht hier nicht um mega viel Zeit, die man investiert, es wäre einmal Sex, das ist meistens unter 20 Minuten erledigt und dann muss man sich anschauen, wie man weiter, man muss Kompromisse finden. Aber oft, glaube ich, ist es halt vielen auch schon zu mühsam geworden, sich einen Kompromiss zu finden oder halt sich hinzusetzen und mal das anzusprechen. Weil in meinem Fall war es auch, ich hätte sie auch ansprechen können und mir da Mühe geben können.
Ich glaube, es ist halt immer so die Arbeit an einem Server, die halt dann irgendwie im Wege steht. Man sagt die Arbeit ja, man weiß ja, es ist Arbeit am, nicht an anderen, sondern an mir. Ja.
Ja, es ist oft, es liegt immer eigentlich an einem selber. Also ich sage auch, also ich habe meinen Ex-Freund dann nicht beschissen, weil er kein guter Mann für mich war, sondern weil es einfach ich meine Issues hatte. Und dann musste ich für mich klären. Und im Endeffekt hat das eh funktioniert dann. Also ist es dann ausgewiesen. Und ich habe mir den leichteren Weg genommen, aber ich habe erst sozusagen Jahre später darüber reflektiert und eigentlich erkannt, was an mir falsch war und was ich falsch gemacht habe und nicht, was sein Fehler war. Aber ich denke mir mal so, es kommt auch immer darauf an, wenn zum Beispiel manche wollen halt einfach ein bisschen flirten und zum Beispiel außerhalb der Beziehung flirten, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Und da fängt für mich nicht Betrügen an, weil ich denke mir halt, es kommt auf den Flirt drauf
ja,
an.
Ja, voll, wie der Ton macht die Musik, halt so definitiv.
Eine charmante, flirty Situation, wenn das mein Partner haben sollte, falls.
Ich glaube, es ist halt wirklich die Frage, wenn du in einer, wenn du in einer Bar, wenn triffst und sagst, weiß ich nicht, oder zufällig irgendwie an der Bar mit wem stehst und es entwickelt sich da ein kurzes, nettes Gespräch draus und es war so ein kleiner Flirt. Aber wenn man sagt so, hey, ich würde die gerne auf dem Klo verrammen, dann ist das halt irgendwie was anderes.
Das ist was anderes. Aber ich meine, eher zum Beispiel, ich habe eher so Alltagssituationen gemacht. So
die Fantasie anregend.
Ja, die so ein bisschen, wo ein bisschen flirtet, da finde ich, das ist für mich, da haben manche schon ein mega Issue damit. Ich finde, das ist in Ordnung, weil ich finde, das kann in der Beziehung ja auch heilsam sein, weil diese Flirts, die hat man meistens im Alltag nicht.
Das stimmt.
Im Beziehungsalltag. Und das finde ich ist in Ordnung. Aber zum Beispiel so tiefere, also ich finde zum Beispiel tiefe Gespräche mit Menschen sehr erregend auch oft.
Mhm.
Und das fände ich zum Beispiel, das wäre für mich schon irgendwo,
also für mich wäre es tatsächlich unangenehm. Ein schlimmerer Vertrauensbruch, glaube ich, wenn mein Partner mit einer anderen Frau so richtig intimes Gespräch über unsere Beziehung führt, wie wenn er irgendwo steht und kurz irgendwie ihr Outfit bewundert oder sagt, dass es hübsch ist oder so. Ich glaube, das wäre wirklich für mich schlimmer, wenn mich wer auf so eine Art und Weise irgendwie verraten würde wahrscheinlich.
Also ich muss auch sagen, ich finde halt so dieses Deep Talk, das ist für mich echt, also...
Und das machen manche gezielt. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? So, wenn du wen kennenlernst, also mir ist in meiner Tinder-Phase tatsächlich öfter passiert, dass ich Typen gematcht habe, die dann irgendwann einmal damit rausgerückt sind, dass sie Freundin haben. Mhm. Und das war dann oft so, wo man schon irgendwie so in einem Gespräch drinnen war und es war halt schon sehr interessiertes Gespräch und dann kommt halt irgendwie so das, ja, da gibt es übrigens und man muss dann was sagen, da gibt es übrigens wen und ich denke mir so, was? Und es ist dann oft so eine Masche, so, ja, aber mit dir kann man so gut reden.
Ja, aber da fehlt halt genau das in der Beziehung.
Aber trotzdem also ist man ja halt als andere Seiten, als andere Person, andere Frau, anderer Mann nicht dazu da, dass man irgendwie dem Mensch seinen Ausweg aus der Beziehung bietet. Das finde ich auch so unfair irgendwie.
Nein, natürlich, von unfair der Person, die da benutzt wird, ist es komplett klar, aber da sieht man ja schon, was fehlt in der Beziehung. Also da siehst du, es ist immer ein Mangel, was einem, wo die Bedürfnisse, die aber auch nicht klar artikuliert werden.
Mhm.
Ich finde halt, für mich ist Betrügen so ein Thema, das wird auch total, also wie du vorher gesagt hast, dieses Schwarz-Weiß, ich habe das auch voll stark gehabt, Betrügen geht gar nicht und ich habe mich so beschissen gefühlt damals, weil ich das getan habe, weil ich mir dann gedacht habe, boah, ich bin der schrecklichste Mensch und das hängt mir jetzt ewig an und in Wahrheit hängt mir das nicht ewig an, weil ich habe mich weiterentwickelt, ich würde es nie wieder machen, ich finde das ganz schrecklich, ich habe das damals in einer Phase, in der es mir auch nicht gut ging, gemacht, ich habe das zum Beispiel, mir wird das ja uroft vorgehalten, weil das irgendwie mit der Borderline-Erkrankung oft in Zusammenhang steht, dass ich da mir ständig anhören kann, ja, aber die bescheißen doch alle, das stimmt nicht. Das ist halt, das ist nicht wahr, das ist irgendwie, das ist einfach nicht wahr. Das ist, Betrügen kommt immer aus einem Mangel heraus und das Problem ist bei einer psychischen Erkrankung, dass da ganz viele Mangel da sind. Aber wenn man daran arbeitet, kann man auch daraus hinauswachsen.
Ich finde, Betrügen heißt ja nicht nur, dass man wen sexuell betrügt, sondern auch, dass man wen persönlich betrügt. Also wenn du jetzt eben zum Beispiel das geistig Beispiel nehmen, dass wer über die Beziehung mit wem anderen, also jetzt nicht mit einem guten Freund oder von mir aus auch mit einer guten Freundin, sondern wirklich mit irgendwem, an dem man sexuelles Interesse hat, da wirklich die Beziehungsgeschichte auszupacken und die dreckige Wäsche dort zu waschen, das finde ich schon extrem. Oder auch eben zu sagen, wie wir in der letzten Folge geredet haben über die 10 Dinge, die ein Typ beim Sex niemals machen sollte, wenn heimlich zu fotografieren und irgendwie Personen bloßzustellen, das finde ich auch eine massive Betrugsform. Also es gibt sehr viele Wege, wenn zu betrügen und zu hintergehen und es ist nicht nur immer Sex. Und ich finde auch da teilweise, es gibt wirklich, wie wir auch schon besprochen haben, es gibt Momente im Leben oder Phasen im Leben, wo ein Paar zum Beispiel, wo einfach vielleicht einer der Partner oder beide nicht unbedingt das gesteigerte Interesse an Sex haben oder wo eben gerade eine Geburt passiert ist oder irgendwer ist verstorben, eine Depression oder ein Jobverlust oder solche Sachen.
Und oder man einfach hat keine Lust.
Einfach keine Lust und man hat einfach gerade andere Prioritäten außer Sex und den anderen irgendwie von seiner Sexiness zu überzeugen. Und natürlich nach einiger Zeit wird der Partner sich mal denken oder die Partnerin, na super, der schaut mich eh gar nicht mehr an und er greift mich nicht mehr an. Bin ich unattraktiv worden und es geht ja irgendwie dann auch so dieses die Bestätigung ist halt irgendwie verloren und man sucht sie ja. die halt dann auch irgendwo anders und das, ich finde es nachvollziehbar.
Sex ist unsere intimste Sprachform und sie ist vor der Sprache entwickelt worden. Und wenn wir uns anschauen, von wo wir kommen, von Bonobos und Schimpansen, die haben sehr viel sexuelle Interaktion, weil sie damit Konflikte regeln, damit Rangordnung regeln etc. Und im Endeffekt tun wir das ja auch in unseren Sex ist auch oft das Macht-Ding.
Voll.
Und auch dieses Nicht-Sex-Haben ist ein
Machtinstrument. Ja, das stimmt.
Und es ist unsere intimste Sprache, die wir sprechen können mit jemandem. Und es ist eine Sprache. Da geht ganz viel wird damit kommuniziert, wie wir Sex haben etc.
Ich finde diesen Sexentzug, das ist auch Betrügen auf eine Art und Weise. Weil wenn man wirklich weiß, okay, das funktioniert irgendwie gerade nicht und man verweigert aber partout dem Partner oder der Partnerin ohne
darüber
Sex.
Zu reden.
Und das kenne ich tatsächlich auch aus Männerperspektive, dieses Phänomen, dass man Sex verweigert, weil man irgendwas nicht gekriegt hat oder irgendwie, manchmal sind die Leute wahnsinnig manipulativ, manchmal sind sie es nicht, manchmal sind sie verletzt. Das kann so viele Gründe haben, warum man sie so verhält. Und das ist auch, ich finde, dass das auch, also wenn man nicht gewillt ist, diese Dinge auch irgendwann einmal in Worte zu packen und zu sagen, hey, schau, wir müssen da was klären zwischen uns oder ich brauche einfach jetzt mal Zeit, dann ist das auch Betrügen. Und es ist so, auch wenn man überhaupt nie sagt, zum Beispiel, dass man keinen Orgasmus gehabt hat oder dass man beim Sex nicht kommen kann oder solche Sachen oder nie kommen ist. Ich finde, solche Sachen sind auch irgendwie ein Ort von Betrügen, weil wenn sich der Partner oder die Partnerin Mühe gibt, also wahrscheinlich ist es eher aus der Frauenperspektive so, dass die Partnerin dann vielleicht das nicht so kommuniziert hat, dass sie, keine Ahnung, jahrelang keinen Orgasmus gehabt hat. Ich kenne diese Fälle tatsächlich. Und dann aber zum Schluss raus beim Beziehungsende das nur auf den Tisch zu packen und übrigens habe ich bei dir nie beim Sex einen Orgasmus gehabt, das finde ich so arg.
Ja.
Weil was muss das auslösen in wem?
Ja, ich finde generell, man muss da wirklich vorsichtig, also ich finde generell, man muss viel kommunizieren und wirklich auch vorsichtig sein mit seiner Wortwahl.
Ja.
In dem Ding, ich merke das auch immer mehr, durch das, umso mehr ich halt auch lese in dem Bereich, wie sensibel da die Menschen auch zum Teil sind, weil wir da überhaupt nicht eigentlich gelernt haben, richtig drüber zu reden, zu kommunizieren auch. Und das auch teilweise echt, ich sage halt echt oft gerne, wir sind oversexed but underfucked, aber es ist halt leider wirklich so. Ich habe das Gefühl, durch ganze Social Media, wir haben überall Ärsche, Titten und Co. im Gesicht gefühlt, aber wir reden so selten über so Sachen auch in den Anfang einer Beziehung. Hey, wo sind für dich die Grenzen vom Betrügen? Was ist für dich? Dann hört man immer, ja, die ist so eifersüchtig, der ist so eifersüchtig.
Mhm.
Ja, warum ist dieser Person Eifer und Sucht?
Mhm.
Das sind Sachen, die kommt woher? Das kommt meistens aus einem Mangel von dem Menschen natürlich, weil der Selbstwert nicht da ist vielleicht oder sich nicht dieses Urvertrauen da ist, einen anderen Menschen zu vertrauen. Aber das muss man halt auch vorher kommunizieren, weil zum Beispiel, ich sehe das jetzt bei einer Freundin von mir, die hat ihren Spusi ganz klar kommuniziert, du, ich habe Issues damit, wenn ich Sachen nicht planen kann, ich brauche das ist so ein anderes Thema, aber das braucht es für mich, um in Beziehung zu gehen mit jemandem. Und ich finde das super mutig, das einfach auch einem Spusi schon mitzuteilen, hey, das sind meine Rahmenbedingungen.
Ja, voll.
Die ich brauche, um mich sicher zu fühlen. Und dann agiere ich auch sicherer und bin nicht verunsichert, bin nicht eifersüchtig etc. Super wichtiger Schritt. Und ich meine, aber wir trauen uns oft nicht, das auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich habe die Issues.
Ja, ich glaube, ganz oft sagt man es halt auch nicht. Und meine Lieblings-Paartherapeutin, Paarpsychologin, die Esther Perel, die hat das mal so schön formuliert und sie hat gesagt, man sollte nicht immer, also da ist so ein Partnersuche gegangen explizit und sie hat gesagt, man sollte nicht immer in die Welt gehen und die Person suchen und schauen, wie schaut der ideale Partner, die Partnerin für mich aus, sondern einfach mal für sich auch festlegen, wer bin eigentlich ich, was bringe ich mit und womit kann ich leben, woher komme ich, was sind meine Settings, was habe ich in meiner Familie gelernt, bin ich lieber allein, bin ich lieber in Gesellschaft, wie schaut mein Tag aus, was mache ich gerne in meiner Freizeit, wer bin ich eigentlich und nicht, also nicht so dieses, ich suche jetzt den idealen Mann für mich, sondern ich suche jetzt, wenn der genauso zu mir passt, wie ich zu ihm. Und wie schaue ich in einer Beziehung aus? Und ich finde, das ist so eine interessante Herangehensweise. Ja, genau. Weil irgendwie, es geht halt immer nur so darum, was kann eigentlich, also es ist so eine Servicegesellschaft irgendwie geworden. So dieses, ja, was kann der Typ für mich, tick the box irgendwie, okay, er bringt das mit, er bringt das mit, er bringt das mit. Aber was bin ich eigentlich und was ist mir wichtig in einer Beziehung? Also das auch vielleicht von Anfang an zu klären, nicht nur darauf zu warten, dann immer, ich meine, wir haben tatsächlich von echt vielen Mädels, die scheinbar immer die Affären von irgendwelchen vergebenen Männern sind, so oft verzweifelte Nachrichten auf unserem Instagram-Account, dass ich mich echt frage, ist das irgendwie, ich weiß nicht, sie sagen, sie kämen ja oft selber dann auch schon mit der Vermutung, ich glaube, ich habe da so ein Schema, ja, das Schema ist, dass man das einfach ausstreut, dass man das genau nicht will und dass die Typen sie denken, es passt.
Ja, ich habe meine Yoga-Lehrerin, meine größte Inspiration momentan, hat letztens mit mir geredet und hat gesagt so, wie deine Energie ist, also change your energy and your life will follow. Und ich glaube auch dieses, wie du dich selber wahrnimmst und wenn du genau einfach erforscht, wer bin ich, wer möchte ich sein, wer bin ich im Alltag, wie möchte ich auch wahrgenommen werden, dann kommen auch diese ganzen Sachen dann auch eher zu dir.
Ja.
Ich glaube, dass Unsicherheit halt oft leider sozusagen wie sozusagen, wenn die Unsicherheit der Topf ist, ziehst du halt genau den Deckel auch an.
Voll. Ich hab das einmal so bewundert, ich war 7 Jahre Single und ich habe 7 Jahre keine Beziehung gehabt und war davor in einer Beziehung. Und ich habe dann natürlich währenddessen immer Freundinnen gehabt, die schon voll lang Beziehungen gehabt haben. Und ich habe hab das immer so fasziniert betrachtet, weil wenn du halt länger Single bist, du kennst es vielleicht eh, dann bewundert man Paare und denkt sich, wie schaffen Leute das eigentlich zusammen sein? Das wirkt auf einmal wie so eine magische Kunst, die jeder kann, außer man selber, wenn man Single ist. Und ich habe mich dann immer gefragt, was haben diese Leute, was machen die, dass die in einer Beziehung sind, was mache ich nicht, was kann ich nicht? Und eine Freundin von mir, die ziemlich, sagen wir mal, sehr klassische, konservative Ansichten hat und aufgrund dessen schätze ich es auch sehr, hat zu mir gesagt, ja, du sagst einfach zu wenig nein und du bist einfach zu wenig, also du stehst viel zu wenig zu dem, was du bist. Und du lässt die mehr aussuchen. Und das habe ich so, das hat mir jahrelang zu denken gegeben. Dieser Satz, am Anfang natürlich war ich total, also verletzt sich ja auch noch ein bisschen grantig. Ich so, boah, ich bin selbstbestimmt und ich gehe arbeiten für mein Geld und ich mache das sicher nicht so. Und der Satz hat richtig in mir gearbeitet, richtig. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das stimmt. Also jetzt vor allem im Nachhinein betrachtet, kann ich das absolut unterschreiben. Ich habe mich sicher oft aussuchen lassen. Und nicht gesagt so, hey, du bist der Familie, sorry, es interessiert mich nicht. Und sondern ich war so, okay, ja, der hat mir jetzt verschwiegen, dass er verheiratet ist, das ist jetzt irgendwie blöd gelaufen. Also die Sina Hyde wird definitiv sagen, das ist eine ziemliche Arschaktion gewesen. Ja. Tschüss.
Du, ich habe da letztens von einer Paartherapeutin gelesen, die gesagt hat, also die ist so Sexual- und Paartherapie, die hat gesagt, so 2 Jahre ist man Single, weil es einfach so ist. Weil Umstände. Und wer länger als 2 Jahre Single ist, sollte sich die Umstände mal anschauen rundherum. Und dieses sich eben aussuchen lassen und nicht selber aussuchen, führt halt auch oft dazu, dass man einfach unter Anführungszeichen benutzt wird, ausgetauscht wird. Weil unsere Gesellschaft halt sehr auf diese Fast Fashion, Fast Tinder ausgelegt ist. Und wenn man sich dann nur aussuchen lässt und nicht Grenzen zeigt und Boundaries aufbaut, dann wird man da auch verwendet.
Ja.
Und das muss man sich anschauen. Super spannend, aber ich fand das halt auch so krass, weil ich muss ehrlich sagen, die Grenze, wo für mich Betrügen anfängt, ist schon recht klar gezogen bei mir.
Ja, bei mir eigentlich auch, aber ich glaube, ich kann es nicht exakt benennen, weil ich glaube, es ist ein Gefühl.
Es ist das Gefühl, oder? Mhm. Es ist so ein Gefühl. Wir über die Folge geredet haben, haben wir gedacht so, okay, ist es ein Text? Nein, es ist kein Text. Es ist kein Flirt. Es ist kein aber es sind so viele verschiedene Dinge dazwischen, die einfach ein negatives Gefühl auslösen. Aber was zum Beispiel, was ich krass finde, und da habe ich mir dann gedacht, so, ich habe eine Situation mal gehabt mit einem Ex-Freund, wo ich von einem Typen geküsst worden bin. Einfach so. Das kam sehr überraschend. Der hat anscheinend mein Flirten missverstanden und hat mich geküsst. Und ich habe das damals sofort gebeichtet, weil ich empört war darüber, dass mir das passiert ist. Und zum Beispiel da habe ich darüber nachgedacht, das würde ich nicht mehr machen, weil das in Wahrheit nicht relevant war für die Beziehung.
Mhm.
Aber ist das dann eigentlich Betrügen?
Ich finde das Thema Beichten auch sehr spannend. Da habe ich mit einem Wiener Paartherapeuten schon öfter drüber geredet und er ist der Meinung, man soll es definitiv nicht tun. Wenn man möchte, dass die Beziehung fortgeführt wird, finde ich voll interessanter Ansatz und ich glaube auch, es stimmt, weil wenn das jetzt in deiner Situation, wo ist es ja nicht von dir ausgegangen und du willst es nicht, das heißt, es hat die einzige Konsequenz, dass dein damaligen Partner verletzt hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es weitergeht und du hast Sex mit wem und gehst mit wem heim und denkst am nächsten Tag, okay, das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe, mein Partner oder meine Partnerin ist super und ich möchte das auf gar keinen Fall verlieren, dann hat es für die Beziehung eigentlich auch keine Relevanz, wenn man es genau nimmt.
Ich hatte da damals, ich muss ehrlich sagen, das war damals in Thailand und das war ein Typ, wo ich mich urgut verstanden habe mit dem, weil der eine Freundin hatte. Ich habe den dort kennengelernt in der Gruppe mit der Freundin und ich habe mit der Freundin voll die Gaudi auch gehabt, also die war voll lieb und süß und nett und ich habe halt mit denen, wir waren dann in der Gruppe fort, die Freundin ist früher gegangen und weil mein Hotel war halt neben einem Puff und die Straße war ziemlich leer und dunkel und er hat mir halt angeboten, mich heimzubringen und ich habe das missverstanden, ich habe das irgendwie so verstanden, ja, der will nett sein.
Das ist tatsächlich, ist mir auch schon passiert, also ich finde oft sind so Paare, wo du dich mit beide verstehst, dann, also mir ist das auch schon passiert, dass ich mich einfach so gehen habe lassen, weil ich so nett gefunden habe, mit denen abzuhängen und dann ist der Typ um die Ecken gekommen mit, hey, ich bin verliebt in dich und es war so, was? Also das waren wirklich so Situationen wie, wir sind voll besoffen auf einer Hausparty gewesen und ich war komplett dicht und habe besoffen irgendwo geschlafen und am nächsten Tag sicher furchtbar scheiße ausgeschaut. Aber wie geht das? Und ich finde sowieso, ich finde, dass diese Sachen, dass das wirklich oft so missverständlich und auch gehandhabt wird, wenn man sie so anfreundet und sie denkt, es ist eigentlich voll eine nette Freundessituation und dann kommt wer daher und sagt, ich liebe dich oder so, das ist für mich auch tatsächlich eine Form von Betrügen, weil ich denke mir dann, hey, du weißt, dass ich dich vielleicht nur als Freund mag und man lässt sie dann auch irgendwie ein bisschen gehen, weil man halt glaubt, man ist befreundet.
Ja, ich meine, in Thailand war das sowieso für mich die Situation, wo ich mir dachte so, wir haben voll Spaß und ich habe da jetzt auch, wir haben halt einfach getanzt, wir hatten Spaß, wir waren fort. Ich hab den jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit ihm mehr geredet oder getanzt habe als mit irgendwem anderen, sogar weniger. Ich fand sogar so, voll nett, das ist voll zuvorkommend, dass er das macht. Ja. Aber ich habe mir halt echt gedacht, so, weil er halt eine Freundin auch hat und weiß, wie unsicher man sich oft fühlt als Frau in einem fremden Land alleine. Und bringt mich dann dort vor die Haustür und auf einmal küsst er mich und ich war so schockt. Und dann habe ich mir gedacht, so scheiße, ich muss das meinem damaligen Freund sagen. Und habe den Fehler gemacht, das zu sagen. Der hat mir natürlich nicht geglaubt, dass das von mir nicht ausging.
Ja, vor allem, was tut er in der Situation halt mit der Info, weil du bist so weit weg und natürlich möchtest du das loswerden, weil du da irgendwie, da denkst, scheiße, will ihm irgendwie das Gefühl geben, dass er da losbraten kann bei mir, aber ich verstehe voll. Ich glaube, man sollte halt wirklich beim Beichten definitiv zweimal nachdenken, ob es wirklich wert ist, weil ich glaube, wenn man wirklich, also auch wenn man es durchgezogen hat, auch wenn man wirklich was Böses gemacht hat, was den anderen definitiv verletzt, wenn er es erfährt, ich finde, man sollte sich trotzdem fragen, ist es das wirklich wert?
Ja,
wenn es dann wirklich auch erledigt ist.
Man kann es ja wirklich beenden, auch ohne, dass man das sagt.
Ja, also das ist ja
theoretisch,
so.
Wenn man halt wirklich weiß, okay, das ist scheiße, also ich will mit den Menschen nicht mehr zusammen sein, die ganze Beziehung ist scheiße, aber die Aktion war auch scheiße, das verletzt die Person nur, dann sollte man vielleicht einfach gehen, ohne
das
groß an die Glocke zu hängen.
Wir hören das ja auch total oft von Leuten, die uns schreiben, dass man über dieses ganze Betrogen werden, glaube ich, was ich so lese, schwieriger hinwegkommt, wie über das, dass man einfach verlassen wird. Weil man zweifelt halt dann dieses ganze, die ganze Person an, bin ich nicht mehr schön genug gewesen oder lustig genug oder keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, dass das einfach wirklich, man vergleicht sich voll immer obsessed irgendwie mit der neuen Affäre oder neuen Freundin oder was weiß ich was. Es bringt wirklich genau gar nichts, wenn man es weiß in Wahrheit.
Ja, es ist echt so, ich denke mir dann immer so, das ist auch was, also ich weiß nicht, sadomaso-mäßiges, wenn Leute das unbedingt wissen wollen dann noch. Also ich frage sowas auch nicht nach.
Ich finde es auch, also ich finde, es hat schon was Masochistisches, das kann ich aus meiner eifersüchtigen Phase definitiv bestätigen, die jetzt Gott sei Dank sie noch über 3 Jahre Beziehung ein bisschen gelegt hat, was eh super ist. Aber ich kann halt jetzt wirklich das ganz gut nachvollziehen, weil ich eben diese extremen Phasen auch gehabt habe, dieses voll eifersüchtig sei und wirklich alles genau wissen wollen und so. Und das ist jetzt wieder vorbei. Und jetzt muss ich auch echt sagen, ich weiß, dass ich mir definitiv mit dem Verhalten, das ist ja nicht nur bei meinem aktuellen Freund so, sondern das war ja auch früher so, dass ich mir mit dem Gefallen wirklich selten einen Gefallen da habe. Also dass das eher was Selbstzerstörerisches war und ich möchte alles wissen und da. Also heute wird die Person, die definitiv mehr Resilienz hat, die ich heute bin, die mehr Selbstachtung auch hat und sich ja strenger bestimmen kann und auseinander dividieren kann, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Ich würde mit dem heutigen Standpunkt, glaube ich, sagen, ich würde es nicht wissen wollen.
Na, ich hätte zum Beispiel meinen damaligen Ex, also den ich wirklich wissentlich betrogen habe, sozusagen, da hätte ich es eigentlich, der wollte ich ja Schluss machen und er hat ja mein Facebook gestöbert, deswegen ist er draufgekommen. Mhm. Den hätte ich es auch nicht gesagt bei der Trennung. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, ich will mich sowieso trennen. Das war es der endgültige halt Todesstoß.
Ja, es verletzt halt unnötig irgendwie.
Ja, und ich habe das halt dann gemerkt, dass das einfach alles nur verkompliziert hat, weil natürlich dann urviel Rachsucht auch dazwischen stand, so wem gehört was bei der Wohnung.
Ja, dann kämen halt diese ganzen hässlichen Seiten so ein bisschen raus und die kämen ja auch einem selber raus. Also ich finde also dieses, wenn man jetzt was tut, was nicht okay war und man hat einen Partner oder Partnerin, es ist ja auch in der Situation so, dass man sein Gewissen erleichtern möchte und dass man da Schuldgefühle, die Schuldgefühle sind quasi magisch von einem selber verschwinden, aber man fühlt sich einfach so schlecht und so schuldig und das natürlich auch irgendwo zurecht. Aber es heißt halt nicht, dass die andere Person besser damit umgehen kann.
Du, ich hätte es damals nicht gesagt. Also wenn der das nicht rausgefunden hätte, hätte ich einfach mich hingesetzt, mit ihm die Beziehung beendet und wäre gegangen.
Ja.
Aber ich meine, ist halt auch immer dieses...
Ich finde, der Unterschied ist zum Beispiel, wenn man wirklich sie in meinen anderen verliebt und weiß, dass man mit der Person auch zusammen sein will, weil dann ist es echt nur eine Frage der Zeit, bis halt der Ex-Partner das rauskriegt. Ja. Und dann ist es wirklich, glaube ich, auch... Dann kämen vielleicht Fragen auf und dann wird es sowieso nur mehr unangenehm. Also wenn man sagt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder fragt halt dann auch, wann mit am Schluss gemacht wird, oder? Also jeder sagt, ja, warum gibt es einen anderen? Das ist wahrscheinlich sicher was, wo man dann nicht unbedingt schwindeln möchte. Da sage ich nur, okay, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich frage das nicht. Wenn jemand sagt, warum ist es, dann du kannst ja, auch wenn mich jemand fragt und es gab einen Betrugsfall, dann muss man doch einfach, ich finde, man sagt doch besser, hey, du, wir sprechen, ich finde, der passt einfach für mich nicht, ich bin nicht mehr so verliebt in dich, ich empfinde nicht mehr genug für dich. Mhm. Also ich weiß nicht, man kann ja das beenden, auch ohne da unbedingt zu sagen, hörst du, ich habe einen neuen, so viel besser als du.
Oh Gott.
Das ist, glaube ich, ist schwierig. Aber ich finde es generell schwer, weil das Ding ist halt, ja, es ist so...
Schluss machen ist schwer.
Ja, Gott, bitte. Du und deine Panik vom Schluss machen.
Nein, ich bin da ganz schlecht, glaube ich. Aber ja, ich bin auch froh, dass ich es noch nie so weit... bringen habe müssen.
Betrügen.
Also ich bin tatsächlich im Nachhinein froh, dass meistens mit mir Schluss, also in meiner letzten Beziehung mit mir Schluss gemacht worden ist.
Ja, glaube ich. Das ist Betrugthema, das hängt mir irgendwie ein bisschen nach, gerade merke ich, weil ich merke so richtig, dass ich das echt, das ist ein richtig schwieriges Thema.
Voll.
Ich finde das mega unangenehm auch, dieses, also ich finde auch die Wertung, das ist mir aufgefallen, von Leuten, die dann erfahren, dass man mal jemanden betrogen hat oder so. Das finde ich halt auch arg.
Ja, halt,
das
definiert dich nicht als Mensch. Ja, nein, es definiert dich nicht.
Ja, und ich hab auch ein paar Nachrichten von unseren Hörerinnen gelesen, wo halt gesagt, ja, und wenn da jemand einmal betrogen hat, also ein Betrüger bleibt immer Betrüger. Nein, wenn der Mensch an sich arbeitet, ist er nicht immer ein Betrüger, wenn er sich an sich arbeitet. Das ist aber das.
Ich glaube, wenn wer wirklich so konsequent Beziehungshopping mit Fremdgehen betreibt, dann kann man sicher von einem Muster ausgehen, aber das heißt auch nicht, dass die Person sich nicht ändern kann.
Ja, glaube ich. Wenn ich sage, wenn er sich an sich arbeitet und das verändern möchte.
Also was ich definitiv sagen würde, ist, wenn man als junges Mädel sich auf Beziehungen mit verheirateten oder vergebenen Männern einlässt, dann muss man wirklich sich dessen bewusst sein, dass man da ordentlich mit dem Feuer spielt, erstens einmal. Also ich finde, man muss sich dessen bewusst sein, dass man eigentlich so ein bisschen das Ersatzprogramm ist und dass man auch, dass man da echt oft einfach so wieder entsorgt wird und das nicht wirklich menschenwürdig. Also ich kenne da auch Geschichten aus meinem Freundeskreis, wo wer so 10 Jahre die Affäre ist. Und das heißt ja nicht, dass immer alles monogame Beziehungen sein müssen oder so. Also wenn man wirklich mit dem Modell gut fährt und alle wissen davon, okay, der ist verheiratet und das funktioniert nicht, aber der möchte die Person nicht verlassen oder sie möchte ihn nicht verlassen, weil man sich irgendwie verbunden fühlt nur und man hat eine Affäre und es ist für die Affäre zwar nervig, aber es funktioniert, dann why not? Aber als junges Mädel...
Es gibt Menschen, die lieben Affären.
Hm?
Es gibt Menschen, die lieben Affären, also im Sinne von, die sind gerne in so nicht so gebundenen...
Ja, es ist ja auch voll okay. Ich finde halt echt, man muss sich das für sich selber schon sehr genau überlegen, ob man das möchte, weil, also was ich zum Beispiel aus meinem Bekanntenkreis eben kenne, dass es halt sehr schwierig ist, wenn die Bekannte von mir irgendwelche Probleme hat, dass der einfach nie verfügbar ist, wenn es wirklich mal wen braucht. Und das ist, glaube ich, je älter man wird, desto schwieriger ist das zu akzeptieren, dass der Partner halt nie 100%ig da sein wird.
Ja, eh. Das muss man sich
und halt. Und das ist, glaube ich, was das wird man sich halt schon. Also, ich würde prinzipiell jeder jungen Frau mehr raten, Finger weg von vergebenen und verheirateten Männern. Auch zum gewissen Selbstschutz, vermutlich.
Ja, also ich bin sowieso, also, was so vergebene Sachen, ich bin da, ich habe dadurch, dass ich ja doch tindere, also ab und zu schaue ich mir die Leute an und da steht auch oft, auch offene Beziehung. Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Mensch, der für mich in einer Beziehung steht, ist für mich irgendwie so, nope, das tue ich mir nicht an.
Ich glaube, eine offene Beziehung heißt doch immer, dass du dann halt auch irgendwo eine Beziehung, also wenn wir jetzt von einem Typ ausgehen, den du ertinderst, dass du auch irgendwo eine Beziehung mit der Freundin haben musst, weil die existiert ja genauso.
Ja, also ich meine, einige meiner Freundinnen führen ja offene Beziehungen und einer führt eine Beziehung, wo der Typ halt noch eine andere Freundin hat und sie hat aber niemanden, aber die erste Freundin sozusagen hat jemanden und die verstehen sich auch alle super gut miteinander. Das ist auch in Ordnung so, aber du hast halt andere Beziehungsmuster. Das wären mir schon wieder viel zu viele Menschen in meinem Leben.
Ja, aber es ist interessant, weil ich stelle mir das so, also wenn man sich so diese ganzen Kommunendokus anschaut von früher, also Eifersucht ist natürlich eine beschissene Sache und die hat natürlich nur was mit Unsicherheiten zu tun, aber es ist halt auch irgendwo so ein bisschen Absichern von einem Leben. Und ich glaube, dass eine Zweierbeziehung, eine Paarbeziehung schon was sehr, sehr, sehr Erfüllendes sein kann und auch jetzt nicht nur natürlich von der Versorgungsperspektive, auch vom Emotionalen her sehr viel geben kann.
Ich glaube, dass auch eine Dreierbeziehung sehr viel geben
kann. Voll, aber wie timest du das? Das ist die Frage, die ich immer stöhe. Wie timet man das?
Weißt du was? Wir werden jemanden einladen dazu und der wird es uns erklären. Da kann ich dir nicht mehr helfen, da weiß ich nicht.
Wie schaut so ein Alltag aus? Würde mich interessieren.
Ich bin überfordert mit einer Person. Ich sag's, wie es ist. Deswegen bin ich hier alleine mit meinem Hund.
Ja, eben, scheiß, kann eine Beziehung. Eine Beziehung ist schon anstrengend. Zwei Beziehungen und dann zwei Beziehungen zum Quadrat sind nur mehr anstrengender.
Aber wir werden es rausfinden. Definitiv. Nur für euch. Aber ihr könnt uns auch schreiben, falls ihr Erfahrungen in Dreiecksbeziehungen habt, wie das funktioniert. Wir sind neugierig und freuen uns über jeglichen Input. Schreibt uns auf
couchgeflüster.vienna auf Instagram.
Und wir sind
Sina. Sinas Insta. Es ist recht schwierig. Ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, wie man meinen Namen richtig schreibt. Sina mit H am Schluss.
Ja, Sina mit H und dann Insta wie Instagram. Und ich bin Leonie_Rachel wie Rache mit L dann noch hinten dran. Und wir verabschieden uns. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wo für euch Betrügen anfängt. Finde ich immer ganz spannend, da hat ja jeder seine eigene kleine Grenze. Und ja, Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.